Ich verrate euch etwas. Ich bin ein Trekkie. Was das mit meinem heutigen Gast zu tun hat, das erzähle ich euch gleich.
75% aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Nolte. Und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten.
Für die Jüngeren erkläre ich es gleich. Ich glaube, für die Älteren muss ich gar nicht mehr viel sagen. Seit 1966 gibt es diese Serie Raumschiff Enterprise. Seit 1966 bis 1969 gab es die ersten Episoden. Die waren eigentlich ein Flop. Aber später dann kam Raumschiff Enterprise The Next Generation mit Captain Picard. Und ich habe jede Folge gesehen. Ich fand das so faszinierend, mit welcher Technik und mit welchen Dingen sie sich auseinandergesetzt haben. Und welche Entwicklungen und auch welche Ideen sie daraus gewonnen haben, in diesem Raumschiff ganz weit weg von der Erde trotzdem immer wieder die guten Sachen zu organisieren und immer wieder weiterzukommen und das Gespräch, die Verbindung zu anderen Spezies aufrechtzuerhalten und zu gestalten. Ich fand das faszinierend. Das Interessante dabei war immer, sie spielt eigentlich im 24. Jahrhundert, also in der späten Zukunft, Science Fiction pur. Aber viele Gegenstände, die ich in den 90er Jahren gesehen habe, da in dieser Serie, die gibt es heute schon. Und ich habe damals gesagt, oh, dieses komische Brett, was sie sich da geben, wo die Nachrichten drauf sein sollen, das würde ich gerne mal in der Hand halten. Wie soll sowas funktionieren? Und heute habe ich es. Ich habe ein iPad. Und ich kann Nachrichten lesen, ich kann etwas schreiben, ich kann etwas zeichnen, ich kann sonst was damit machen. Es gibt es heute schon und wir sind im 21. Jahrhundert. Aber seit einiger Zeit gibt es auch Dinge, die konnte ich mir bis vor kurzem überhaupt nicht vorstellen. Dass ich von mir selber ein Video mache, in dem ich Spanisch, Ungarisch, Chinesisch oder auch Finnisch spreche oder in dem ich wesentlich jünger oder wesentlich älter bin. Und dieses Video kann ich ins Internet stellen und keiner würde erkennen, ob es Fiktion ist. Und da wird es für mich tricky. Und ich spreche mit Schülern drüber. Ich weiß, dass viele Eltern und viele Schüler dazu auch Ängste haben, aber dass viele von uns überhaupt nicht wissen, was alles möglich ist und wie man bestimmte Dinge erkennen kann. Und dafür habe ich heute zu einem Käffchen jemanden zu mir eingeladen. Und zwar ist das Dr. Thomas Rüdiger, Professor für Cyberkriminologie in Oranienburg. Ich begrüße dich ganz herzlich, Thomas. Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen. Freut mich total, heute hier dabei sein zu dürfen.
Ich danke dir, dass du Zeit hast, so in den Ferien für mich, aber du bist ja Professor, bei euch läuft wahrscheinlich die Studienzeit noch und ihr habt vielleicht
genau, sind noch keine Ferien bei uns.
Und sind noch die Seminare und Vorlesungen. Wie viele Leute oder wie viele Studenten hast du, darf ich also erstmal fragen?
Ja, kann man gar nicht so einfach sagen, weil wir unterrichten ja in allen Studiengängen und man könnte jetzt eher die Frage stellen, wie viele Studierende, wir haben ja auch Leute, die für mittleren Dienst machen, das sind dann ja Auszubildende im Prinzip, aber wie viele Studierende und da kann man sagen, wir haben mehrere hundert, das schwankt immer so ein bisschen und ich unterrichte im gehobenen Dienst, also im Bachelorstudiengang und in dem Masterstudiengang, den wir anbieten.
Sind das dann Studiengänge, was Polizei und Grenztruppen betrifft oder ist das überhaupt öffentlicher Dienst?
Also Grenztruppen gibt es schon lange nicht mehr, solche auf die Begriffe nicht. Das wäre kein Problem, ne? Das wäre früher der Bundesgrenzschutz auch gewesen im Westen. Ich weiß das gar nicht, ob das im Osten so hieß. Die gibt es ja gar nicht mehr, ist ja jetzt Bundespolizei und mit denen haben wir gar nichts zu tun. Wir sind ja nur für die Brandenburger Polizei zuständig und dort haben wir, auch wenn es da manchmal Diskussionen ja offenbar gibt, eigentlich keine Grenzschutz. Aufgabe in irgendeiner Form, sondern wir sind dafür da, die Menschen im Land zu schützen und die Straftaten hier zu verfolgen.
Ich kenne den Begriff noch ziemlich gut, weil mein verstorbener Mann bei den Grenztruppen war. Wie gesagt, ich komme aus dem russisch sprechenden Teil Deutschlands. Wir sprechen aber jetzt über KI-gesteuerte Möglichkeiten, die es heute schon gibt und es ist ja noch gar nicht so lange her, es begann für mich mit ChatGPT, wo ich dann dachte, okay, man kann sich Texte ausblenden lassen und man hat plötzlich eine Rede vor sich, obwohl man da gar nichts dafür getan hat. Ist irgendwie witzig. Seit einiger Zeit mache ich auch Bilder für meinen Podcast, Hintergrundbilder, damit ich nicht mit irgendwelchen rechtlichen Fragen zu tun habe, weil ich weiß, das habe ich selber erstellt und ich kann es benutzen. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Und da bist du, glaube ich, der Prädestinierte dafür. Wie weit kann man heute schon Dinge mit KI organisieren? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Ey, und als guter Podcast-Gast greife ich erst nochmal was anderes auf. Und zwar will ich das nochmal ganz kurz mit Star Trek und so aufgreifen. Ich bin auch, ich würde nicht sagen, ich bin Trekkie, weil ich mich jetzt nicht als für eine Serie irgendwie besonders zusehe, sondern ich würde sagen, ich bin eher so ein Nerd, der tatsächlich auch alle Serien, gerade mit Fantasy- und Sci-Fi-Bezug, gerne schaut. Mhm. Von Supernatural bis Halo, Star Wars, Star Trek, Black Mirror, eigentlich alles, Game of Thrones, Herr der Ringe natürlich, also ganz klassisch Lotro-Style. Und was will ich sagen, oder Blade Runner, was will ich sagen, im Prinzip sehen wir oder erleben wir gegenwärtig die Situation, dass Sci-Fi, die meisten Sci-Fi-Filme, es genau auf diese Entwicklung zuläuft. Es ist ja auch so, woher hat man diese Ideen? Weil schon irgendwann mal in den 60ern bei Star Trek zum Beispiel einer auf die Gedanken gekommen ist, irgendwann wird es mal sich selbst öffnende Türen geben. Ne? Das war bei der ersten Star Trek-Serie noch mit dem klassischen Kirk so ein Thema. Ja. Oder irgendwann wird man einfach über ein kleines Handgerät, weil man ja schon Funkgeräte kannte, wird man einfach kommunizieren können. Ja, damals schon, also heute veraltet, was sie gezeigt haben, weil jedes Smartphone kann 3000 Sachen mehr. Aber Sci-Fi kann uns manchmal eine Vorausschau dessen bieten, weil die Leute, die das ja sich im Kopf überlegen, die ja analysieren ja meistens aktuelle Entwicklungen. Mhm. Und diese Entwicklungen können sich dann in diesen Serien durchaus widerspiegeln. Man denkt die einfach fort. Und in Bezug auf Kriminalität und Kriminologie und KI, sowas versuche ich ein bisschen zu machen. Ich versuche mir auch mit selber ausprobieren, jetzt zu sagen, worauf läuft es hinaus? Bei Kriminalität, bei Polizeiarbeit. Ich glaube zum Beispiel, dass Roboter noch ein ganz großes Thema jetzt werden, die Kombination aus KI und Robotern, dass das ist. Und ich versuche jetzt zu erkennen, wofür könnten das Täter und Täterinnen einsetzen und wofür könnten das aber auch Polizeibehörden einsetzen und welche wissenschaftlichen Bedingungen stellen sich da draus. Und KI, so wie wir das jetzt erleben, das ist erst der Anfang. Und ich muss auch noch eins zu sagen, es hat nicht mit ChatGPT angefangen. Ja, viel von dem, was ich jetzt mache, das gab es schon vor 3, 4, 5 Jahren. Nur die Qualität ist wesentlich besser geworden. Das muss man klar sagen. Und das Entscheidende ist, das werden die Zuhörer jetzt nicht sehen, es sind die Smartphones. Weil die Smartphones mittlerweile eine Leistung haben, die im Prinzip ja Computern von früher ähneln, also sogar weitestgehend übertreffen. Und durch die Kombination aus KI, Smartphones, rund um die Uhr verfügbar und leicht anwendbaren Programmen, das ist das, was, glaube ich, aus meiner Sicht gegenwärtig mit KI relevant ist. Und ich muss sagen, ich glaube, wir steuern ganz schnurstracks auf eine Gesellschaft zu, wo KI und Roboter einen großen Anteil der Arbeit übernehmen werden. Ob das gut ist oder nicht, muss die Gesellschaft definieren. Wo das für uns alltäglich ist und wo zum Beispiel Kommunikation und Interaktion mit KI vermutlich menschenähnlich werden wird, dass wir das kaum noch trennen. Gerade erst auf Insta habe ich bei mir auf meinem Account zum Beispiel auch einen Bericht von Psychologen gepostet, die davor warnen, dass sich Menschen in KI verlieben. Woher kommt das auch? Also ich hatte mal im letzten Jahr bei uns, vorletzten Jahr, eine Veranstaltung mit Microsoft moderiert, und zwar den Verantwortlichen für KI von ChatGPT, also OpenAI ist ja von Microsoft.
Ja.
Und ich hatte das moderiert und ich hatte die gefragt, was ist der Sci-Fi-Film, wo ihr meint, das ist der Sci-Fi-Film, der am überzeugendsten ist oder der jetzt erreicht ist. Und die haben alle Her gesagt. Mhm. Und Her war ja der Film, wo Joaquin Phoenix sich in eine KI verliebt hat und die KI dann angefangen hat, versucht hat, irgendwie sich, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber sich zu vermenschlichen. Und das fand ich interessant, dass sie gesagt haben, das ist sogar schon überholt, das haben wir jetzt schon. Und ich glaube, das zeigt, worauf es hinausläuft. Mhm.
Da erinnere ich mich an einen ganz tollen Film, der 200-Jahre-Mann. Kennst du den?
Ich weiß nicht, ob das der, meinst du das mit dem Jungen, wo der Junge 9 Jahre alt ist und dann nie älter geworden ist und 200 Jahre die Generation begleitet hat? Das war doch, glaube ich, auch mit Robbie Williams.
Das ist der Film, wo ein Roboter in eine Familie kommt, als Haushaltsroboter, und der wird im Endeffekt 200 Jahre alt und er verliebt sich oder er möchte immer menschlicher werden und gewinnt dann auch menschliche Züge, gewinnt dann aber auch ein menschliches Gesicht und verliebt sich in die Enkelin des Kindes, für das er eigentlich da war. Und die heiraten zum Schluss.
Ja, ja, ich habe es gesehen, jetzt wo du es sagst, aber ist das nicht derselbe Film? Ich weiß nicht, vielleicht bringe ich es durcheinander.
Und da fand ich den Roboter doch sehr, sehr menschlich. Und da ist ja auch schon diese Geschichte, dass sich Menschen und Roboter miteinander, sag mal, seelisch sehr verbunden fühlen. Ist das heute schon so der Fall? Kann man das schon so sagen, dass wir uns seelisch miteinander verbinden?
Also ich bin kein Psychologe, ich kann nicht beurteilen, wie man das einzuordnen ist, aber aus meiner Sicht kann ich sagen, dass es mittlerweile die Ansätze dafür gibt. Also ich muss ja sagen, ich beschäftige mich ja, wie gesagt, mit Kriminalität. Ja? Yeah. Und alles, was ich sage, hat immer damit einen Bezug. Und ich kann zum Beispiel auch erzählen, warum. Es gibt zum Beispiel Berichterstattungen über Frauen, die sich von Flirtbots, also das ist im Prinzip explizite KIs, die zum Flirten gedacht sind, yeah, die sich von denen sexuell belästigt gefühlt haben, bei der Chat-Interaktion, ja. Und eigentlich hatte man früher mal gesagt, dass man eine KI, ob die Bewusstsein hat, daran erkennt, dass man den Turing-Test schafft. Also sprich, wenn man die in einem Raum mit 50 Leuten, die alle mit der KI reden lassen würde, ohne zu wissen, ob es KI ist, wenn mehr als die Hälfte denkt, es sind Menschen, dann es ist ein Mensch, mit denen sie kommunizieren, wär's Bewusstsein. Den Test hat man ganz schnell jetzt nicht mehr, seit 2 Jahren redet man nicht mehr von, weil der eigentlich schon längst erfüllt ist. Und
oh, okay.
Ich glaube tatsächlich, also da könnte man so viel drüber unterhalten, weil du hast das mit diesem Menschen, dass der so menschlich wirkt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Vor kurzem gab es die erste Berichterstattung aus Japan, dass man generierte, also im Labor gezüchtete Haut, echte Haut auf Roboter übertragen hat.
Ja.
Das heißt, ne, wir steuern tatsächlich voll auf diese Entwicklung zu. Und wer das alles nicht glaubt, ich kann nur empfehlen, sich mal das Video von ChatGPT zu Figure One anzuschauen. Das ist ein menschenähnlicher Roboter, der mit der KI von OpenAI ausgerüstet ist, mit ChatGPT. Und der kommuniziert und interagiert dann. Also der spricht, der redet mit KI-Stimme und analysiert alles wie die KI. Und dabei interagiert der Roboter. Wenn er zum Beispiel sagt, ich sehe jetzt hier einen Apfel vor dir stehen, und der Mensch ihn dann fragt, ja, was könnte ich jetzt mit machen? Ja, ich könnte ihn jetzt nehmen und ihn dir geben. Und dann gibt er ihnen den. Oder ich könnte jetzt das Geschirr wegräumen und ich räume es jetzt auch weg. Das heißt, die Entwicklung haben wir tatsächlich, also es ist wirklich beeindruckend, sollte sich jeder anschauen. Ich persönlich glaube, das wird im Rückblick in 20, 30 Jahren ein entscheidender Durchbruch gewesen sein, was die da gezeigt haben. Gibt sicherlich im Hintergrund noch krassere Sachen, aber für die Öffentlichkeit ein entscheidender Durchbruch, dieses Figure-One-Video mit dem Roboter. Und man muss noch daran erinnern, dass zum Beispiel China bekannt gegeben hat, bis Ende 2025 in die Massenproduktion menschenähnlicher Roboter einzusteigen mit KI.
Das habe ich auch gelesen.
Also die Entwicklung ist ganz klar. Ist jetzt immer nur die Frage, wie werden wir damit umgehen? Zum Beispiel in Japan, die versuchen ihr Problem beim Personal bei der Pflege mit Robotern auszugleichen. Was auch naheliegend ist, dann stellt sich natürlich für mich zum Beispiel die Frage, werden wir irgendwann bei der Polizei solche Roboter einsetzen, bei gefährlichen Einsätzen, anstatt einen echten Polizisten aufs Spiel zu setzen, einen Roboter reinschicken.
Ja, und dann haben wir aber fast die Situation von iRobot, von diesem Film.
Genau, iRobot. Naja, es gibt ja viele. Denk an iRobot, Blade Runner, wenn man drüber nachdenkt, Minority Report, aber man kann das immer sagen, oh Gott, wie schlimm will man das oder nicht? Die Entwicklung lässt sich nicht aufhalten. Es gab ja, nachdem ChatGPT kam, gab es ja ein Memorandum, wo im Prinzip mehrere führende KI-Forscher gefordert haben, dass man die Entwicklung einstellt oder pausiert, weil man so eine Angst vor der Entwicklung hat.
Ja.
Wozu hat es geführt? Gar nichts, weil die Büchse der Pandora ist geöffnet. Das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis diese AGI kommt, also diese Intelligenz, die im Prinzip klüger ist als wir. Das ist wohl noch nicht eingetreten, aber es wird wohl dran geforscht und ich kann mir vorstellen, dass da im nächsten Jahr der Durchbruch dann da kommt. Und dann hast du wirklich, dass du im Prinzip eine KI hast, die eigentlich nach außen wie ein Mensch ist oder sich auch so definiert. Und wie man damit umgehen wird als Gesellschaft, kann die eine Straftat gehen, kann man die bestrafen, wie geht man damit um? Das wird eine richtige Herausforderung für die Zukunft werden.
Die Frage steht ja nicht nur, wie geht die Gesellschaft damit um, sondern die Frage steht für mich jetzt im Raum, wie gehe ich als Lehrer damit um? Ich bin jetzt fast 64, gehe bald raus aus dem Schuldienst Aber gleichzeitig habe ich immer wieder dieses Bedürfnis, mit den Schülern darüber zu reden, mit den Schülern irgendwas zu machen, um ihnen und mir selber auch die Angst zu nehmen. Die Kinder sind eigentlich spielerisch viel schneller unterwegs und tun Dinge, die sehr viel mit Lustgewinn und mit Spiel zu tun haben. Ich versuche immer die, sagen wir, technischen Möglichkeiten, die mir jetzt gegeben sind, für meine Arbeit oder für effektive Lernprozesse zu nutzen. Wie siehst du das jetzt eigentlich? Was kann Schule leisten und was tut Schule bisher damit?
Ich mache mal vielleicht wieder eine Gegenfrage. Mit meinen Studierenden diskutiere ich folgende Frage. Wenn ich jetzt ein Entscheidungsträger wäre, was spricht dafür, dich als Polizisten, als Menschen einzustellen, wenn ich im Prinzip eine KI und einen Roboter habe, die ähnliche Prozesse vielleicht perspektivisch liefern wird? Warum sollte ich dich einstellen? Und dieselbe Frage kann man halt auch bei den Lehrkräften am Ende stellen. Was macht den menschlichen Lehrkraft aus, die halt KI und Roboter nicht vielleicht irgendwann übernehmen können? Und dann kommt eigentlich bei uns immer ein klassisches Wort. Was sagt man so typischerweise?
Also ich habe eine wunderbare kurze Geschichte dazu von einer Schülerin. Als es um Corona ging, da waren wir ja schon online. So, da waren die Lehrer nicht mehr vor Ort. Und dann sagte ein Vater zu seiner Tochter, der ja eigentlich braucht er ja die Lehrer nicht mehr. Wenn er jetzt hier online arbeitet, das kann man mit Computern machen. Und dann sagt die Schülerin, ja, im Grunde genommen hast du recht. Aber dann würden mir die tollen Geschichten und das Gesicht von Frau Nolte fehlen.
Genau. Also ich würde es mal runterbrechen auf ein Wort, auf Empathie.
Ja.
Das ist das, was auch bei uns immer kommt. Ne? Polizist soll empathisch sein, er soll also individuell auf Situationen reagieren. So ähnlich auch bei euch. Und ich bin halt so ein Fan immer davon, sowas mit anderen Feldern so ein bisschen zu vergleichen. Und im Medizinischen beispielsweise gibt es schon viele Untersuchungen dazu, wie KI und Roboter dort eigentlich wahrgenommen werden und wie das funktioniert. Und da gibt es zum Beispiel eine Untersuchung, da hat man Menschen anonym bei Chat, das geht aber wirklich jetzt erstmal nur um so Computer, da hat man also im Prinzip Menschen medizinische Fragen stellen lassen und die Hälfte wurde beantwortet durch Menschen und die andere Hälfte durch eine gute Chat, also ein KI-Bot. Und man wusste aber nicht was. Und jetzt kannst du raten, welche Antworten für empathischer wahrgenommen wurden im Durchschnitt. Und es waren die von der KI. Mhm. Und der Gedanke ist ja immer, wenn man sowas sagt wie Empathie, dann ist ja immer der Gedanke oder die Wunschvorstellung so, sind alle. Alle Polizisten sind so, alle Lehrkräfte sind empathisch. Und das wirst du vermutlich aus deiner Arbeitszeit auch sagen können und ich kann es aus meiner, ich war ja selber mal Polizist, auch sagen können, das stimmt halt nicht immer.
Ja.
Du hast nicht immer nur empathische Leute. Du hast vielleicht auch Leute, die gerade bei Lehrkräften zum Beispiel vielleicht mit Vorurteilen arbeiten, ja, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger für manche Schüler, zum Beispiel mit Migrationshintergrund vielleicht wird, da auch durchzukommen. Einfach nur, weil man von vornherein einen Stereotyp mit drin hat. Ja. Das sind zum Beispiel Mechanismen, die eigentlich eher gegen sowas sprechen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Lehrkräfte perspektivisch damit geändert werden. Aber ich glaube, dass auch im Lehrbereich, genauso wie bei uns, wir uns diesen Fragen perspektivisch stellen müssen. Was kann eine KI und was wird ein Roboter übernehmen? Vor allem auch vor dem Hintergrund, ich habe heute erst wieder gelesen, dass Brandenburg wie immer nicht genug Beamte, also nicht genug Lehrkräfte hat. So, dass man da irgendwann auf den Gedanken kommt, automatisiere, was geht. Es gibt so eine interessante Plattform, da kann man gucken, wie viele Anteile deines Berufs automatisierbar sind. Und bei der Polizei, wo man vielleicht denkt, das ist jetzt eigentlich nicht allzu viel, weil man ja denkt, draußen, Streife fahren, all sowas, ne? Da sind etwa durchschnittlich, das wurde nochmal unterschieden nach unterschiedlichen Arbeitsbereichen, aber durchschnittlich 40% automatisierbar. Und ich gehe mal von aus, ich habe es für Lehrkräfte jetzt nicht gemacht, aber ich gehe mal von aus, bei Lehrkräften wird es nicht allzu viel weniger. Und ich bin ja, wie gesagt, so ein bisschen Futurist vielleicht auch, aber ich habe das jetzt bei einem Vortrag bei meinen eigenen Kollegen auch mal diskutiert und ich habe mal ein Beispiel gebracht. Und zwar ist das so, dass, ich weiß nicht, was schätzt du, wie viele Verkehrsunfälle basieren eigentlich auf Verhaltensfehler der Fahrer?
Ich würde sagen, fast alle. 90%?
Ja, 90%, genau. Manche sind ja auch technische Fehler, dass irgendwas nicht stimmt mit deinem Auto und du hast einen Unfall, ne? Oder dein Reifen platzt oder so. Ja. 90% der Fahrunfälle sind verhaltensbedingt studienmäßig. Mhm. Dann gibt es eine interessante Studie aus der Nature, also aus einem Artikel in der Nature. Also wie ist das, wenn KI fährt, also sprich vollautomatisiert oder teilautomatisiert, so wie es in den USA mittlerweile mit Taxis zum Beispiel läuft, was ja irgendwann jetzt auch bei den Sprung vermutlich zu uns schafft. Gibt ja auch schon Busse, die das bei uns machen. Und nachweisbar ist es tatsächlich so, dass automatisierte und teilautomatisierte Kraftfahrzeuge im Verhältnis zum menschlichen Fahrer die Unfälle massiv oder signifikant sinken. Das heißt nicht, es gibt keine, aber sie sinken im Verhältnis zu den Fahrfehlern, die der Mensch macht. Und jetzt gibt es noch eine interessante Studie, die sagt, dass Polizisten sehr häufig vor allem Unfälle bei sogenannten Sonder- und Wegefahrten machen. Das heißt, wenn wir mit Blaulicht durch die Gegend fahren, dann erhöht sich das, die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls für den Polizisten sehr hoch, weil natürlich, wer das mal mitgemacht hat, wer hier vielleicht zuhört und selber mal Polizist oder Feuerwehr oder so ist, im Blaulicht, hohe Geschwindigkeit, Kurven, Ecken, Kreuzung, da musst du viel aufmerksamer drauf sein. Genau, musst du viel, und dann noch die Fahrfehler der anderen, die vielleicht gar keine sind, weil sie in einer normalen Situation richtig reagieren, aber bei diesen besonderen Wegefahrten anders. Und jetzt das zu kombinieren, zu sagen, wenn wir also vollautomatisierte Streifenwagen hätten, würden wir vermutlich wesentlich weniger Unfälle haben, als wenn wir die eigenen Leute fahren lassen, weil der Mensch halt immer Verhaltensfehler, auch als Polizist, egal wie gut man sie ausbildet, ist das nicht auszuschließen, auch von den anderen. Was bedeutet das aber? Wird sich ein Polizist damit anfreunden? Wird er sich mal reinsetzen in den Streifenwagen, der vollautomatisiert zum Einsatzort fährt oder nicht? Und das sind so Fragen, die sich, also die man jetzt schon absehen kann, die werden kommen. Ja. Weil einfach der Mehrwert zu hoch ist im Verhältnis zu dem, was passiert. Ne? Man kann natürlich immer sagen, eine KI wird einen Unfall bauen. Ja, aber der Mensch baut es ja auch. Ja. Also das ändert sich nicht allzu sehr. Und genau dasselbe wird bei euch die Frage sein. Wie viele Lehrkräfte oder was würde ich eine KI an Unterricht übergeben? Eher nur die statischen Fächer, wie vielleicht Mathe zum Beispiel, wo du, sage ich mal, sehr folgerichtig arbeiten kannst? Oder halt eher die Kunst, Musik? Ist das etwas dazu? Wie genau müssen die wahrgenommen werden? Das sind so Fragen, ey, ich finde das super spannend. Ich bin auch dankbar, deswegen freue ich mich immer auf so einen Podcast, wo man sowas einfach auch mal gedanklich mal durchspielen kann und mal sagen kann, worauf läuft es hinaus? Und man muss natürlich klar zu sagen, die Schulen sind jetzt schon nicht auf das Social Media und das digitale Zeitalter vorbereitet, auf das KI erst recht nicht, auf das KI-Zeitalter. Und gerade Brandenburg nicht. Man muss es ja leider sagen, um vielleicht nochmal diesen Kreislauf zu ziehen, warum ich mir besonders Sorgen mache, gerade für unser Land, weil in allen Bildungsmonitoren ja bei der Digitalisierung Brandenburg immer den allerletzten Platz eingenommen hat. Wenn man jetzt vorstellt, dass wir also noch nicht mal das da geschafft haben, obwohl es einige wirklich gut herausragende Leute auch in Brandenburg gibt, die da arbeiten, ich kenne mehrere Lehrkräfte, die da wirklich aktiv sind, aber man sagt halt immer, es müssen die einzelnen Lehrkräfte sein. Ja. Und es fehlt an dieser strukturierten Vermittlung und ich glaube, man ist, oder ich denke, es ist wie auch bei den Sicherheitsbehörden so ein bisschen, man weiß eigentlich, wir müssten alles umstrukturieren und auf dieses digitale Zeitalter vorbereiten. Und das heißt auch nicht, dass man jetzt an den Schulen Smartphones nutzen sollte. Also das ist nochmal ein anderes Thema über Smartphone-Verbot. Ne? Aber dieses Vorbereiten der Menschen auf ein Zeitalter, wo jedes Video, jede Aufnahme, jede Sprachaufgabe gefaked sein kann, wo sie vielleicht mit Robotern konfrontiert werden und welche Fragen sich dort stellen, das müssen wir jetzt schon machen und das tun wir noch nicht mal ansatzweise, das haben wir seit 20 Jahren nicht ansatzweise gemacht. Und das ist das, was mir Sorgen bereitet, weil ich glaube auch viele, gerade Firmen und so, die erwarten, dass die jungen Leute, die rauskommen zu ihnen, dass die das können, weil die damit aufgewachsen sind. Und das ist für mich der größte Fehlurteil, genau, weil es hat ihnen ja keiner beigebracht. Das unterscheide ich zwischen Medien- oder digitale Kompetenzen und Wischkompetenz. Du hast gelernt, ein Handy und ein Smartphone zu bedienen, ein paar Bilder und Videos hochzuladen, aber woher die Bilder stammen, ob man das überhaupt darf, ob da Urheberrechte sind, geprüft, wie kann man die Quellen dazu prüfen, stimmt das eigentlich, was ich da lade oder bei WhatsApp teile? Das hat ihnen ja keiner beigebracht, woher auch. Und ich hatte kurz vor unserem Podcast gerade ein Interview dazu, dass knapp 40% aller Tatverdächtigen im Bereich der sogenannten, jetzt hartes Thema, aber Kinder- und Jugendpornografischen Inhalte im Internet Kinder und Jugendliche selber sind. Und woher das kommt. Und das kommt auch daher, dass keiner mit ihnen ernsthaft darüber redet, was das bedeutet und wo sie sich strafbar machen. Und all das gehört für mich zusammen für die Herausforderung einer digitalisierten Gesellschaft und dass wir da die jungen Menschen halt jetzt eigentlich vorbereiten müssen. Mhm. Aber gerade Brandenburg aus meiner Sicht leider da nicht weit vorangeht. Nur zur Erinnerung, Österreich hat ein digitales Bildungsfach verpflichtend eingeführt. Thüringen macht es gerade, ich glaube ab der 6. Klasse. Mhm. Es soll in Baden-Württemberg auch verpflichtende Inhalte, also wirklich Stunden geben. Bei uns ist das manchmal in den Diskussionen so, da heißt es, wir machen Medienunterricht. Und dann redest du mit den Leuten und dann sind das Bücher und TV. weil das nämlich ein alter Medienbegriff ist. Ja, weil dieser Medienbegriff kam ja von Barke, aber der ist heute aus meiner Sicht, deswegen benutze ich nicht mehr Medienkompetenz, ich benutze gerne den Begriff digitale Bildung. So, jetzt habe ich viel gesprochen, es tut mir leid.
Nee, ich finde das total interessant. Ich höre dir auch sehr, sehr gern zu. Mir sind viele Gedanken gekommen. Auf der einen Seite kann ich mich zum Beispiel daran erinnern, weil du das mit dem selbstfahrenden Autos formuliert hast. Mein Mann hatte vor einigen Jahren schon ein Auto, das hatte diese Spurassistenzgeschichte. Und wir sind dann im Dunkeln mal gefahren, wollten ein Fahrzeug überholen. Und plötzlich ruckt das Auto wieder zurück und mit einem Mal schoss an uns ein anderes Auto vorbei. Das haben wir beide im Dunkeln nicht gesehen. Das hat aber irgendwie das Licht nicht angehabt. Und wir wären aufgeraucht gewesen, hätten wir wirklich die Spur gewechselt. Und der Fahrzeugspurassistent, der hat uns sozusagen das Leben gerettet. Aber wir wussten beide nicht, was in dem Moment mit dem Fahrzeug los ist. Also ich kann mir schon vorstellen.
Ja? Genau, das ist ein klassisches Beispiel dafür, warum das sinnvoll ist. Und ab diesem Jahr sind ja auch diese Fahrassistenten verpflichtend, wenn ich mich nicht irre, in allen Neufahrzeugen. Das wird sich zukünftig, also in den nächsten 10 Jahren, dann auch überall zeigen, weil ja die ganzen Gebrauchtwagen ja immer jünger werden dann immer. Ja, und in den nächsten 10 Jahren werden vermutlich sogar Fahranfänger mit diesen Fahrassistenten fahren. Und das wird, wirst du sehen, nachweisbar die Verkehrsunfälle zumindest mit schweren Folgen senken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich meine, jetzt, wenn man mal drüber nachdenkt, auch für ältere Menschen auf dem Land, ich meine, man kann auf dem Land immer erzählen, hier öffentlicher Nahverkehr, Fahrräder und so, aber wenn du da 85 bist, mach das mal. Aber dass, wenn irgendwann die Situation kommt, dass du wirklich ein Auto hast, dich als auch älterer Mensch nur noch reinsetzt und sagst, ey, fahr mich mal dahin, dann ist das schon eine ganz andere Mobilitätsentwicklung, die gerade für Leute, für unser Land sicherlich total wichtig sein wird, um den Menschen in der Zukunft Mobilität und damit auch ein Stück ihrer Unabhängigkeit auch im hohen Alter vielleicht zu erhalten. Und dass die sicherer, dass da vermutlich die KI sicherer fährt, muss man auch sagen, als 85-jährige Dame, die sich ins Steuer setzt, ist vermutlich auch naheliegend.
Ja,
das heißt, es hat wirklich total sinnvoll. Und man sollte sich da, ich meine, das Problem ist halt immer, dann wird es irgendwelche Unfälle mit KI geben, weil es einfach ist, das kann man nicht verhindern, ja. Weil die ja auch lernen. Ich vergleiche das manchmal auch wie mit Eltern und Kindern, ja. Also die KI gegenwärtig ist wie ein Kind. Und die Eltern sind die, die die Daten bereitstellen und das anlernen. Und die KI muss auch, macht auch Fehler. Man kann nie hundertprozentig garantieren, dass es dann am Ende so ist. Aber der Durchschnitt wird wesentlich geringer sein. Und ich bin auch dankbar, dass ich jetzt so ein teilautomatisiertes Fahrzeug habe, weil es wirklich auf der Autobahn brauchst du fast nichts mehr machen. Ja. Und trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit der Unfälle, übrigens nicht nur der Unfälle, ich finde es für mich auch immer ein interessantes Thema, der Blitzer. Weil wenn du es normal eigentlich einstellst, fährt er ja immer die maximale Höchstgeschwindigkeit. Kannst natürlich drüber hinweg einstellen. Auch.
Genau.
Aber im Durchschnitt maximale Höchstgeschwindigkeit. Ich will nicht wissen, wie viele Blitzer schon ich erspart geblieben bin, wenn ich so gefahren bin. Und das wirft aber vielleicht auch mal noch ein interessantes Thema auf, weswegen ich sage, eine Gesellschaft steht hier vor echten Herausforderungen. Was wird das eigentlich mit den Kommunen machen, wenn die Einnahmen über die Blitzerfotos anfangen einzubrechen?
Ja.
Wenn nämlich alle mit automatisierten Autos fahren. Und BMW hat ja jetzt vorgestellt, dass sie jetzt Autos haben, die im Prinzip ohne ans Lenkrad zu greifen, also vollautomatisiert eigentlich, 600 Kilometer auf der Autobahn fahren. Das sind so interessante Fragen, die genau meine Felder auch betreffen, ne? Weil jetzt wird irgendwann die Frage geben, gibt es überhaupt noch einen Trunkenheitsfahrt am Steuer, wenn eh der Computer das steuert und nicht du?
Ja.
Gibt es überhaupt noch also Alkohol am Steuer? Wird es noch sowas wie Fahrerflucht geben, wenn du eh nicht wegfahren kannst, weil die KI das übernimmt? Also das sind, oder wer übernimmt die strafrechtliche Verantwortung, wenn es zu Unfällen kommt? Das sind so richtig interessante Fragen, wo man sieht, wie das alles miteinander verknüpft ist. So, ne? Und das ist das, was ich auch spannend finde.
Wie heißt das doch so schön? Die Zukunft beginnt jetzt. Mir raucht der Kopf vor so viel futuristischen Entwicklungsmöglichkeiten. Und das ist ja alles gar nicht mehr so fern. Das Gespräch mit Professor Thomas Rüdiger geht noch weiter. Aber im Gegensatz zu meinen sonstigen Gepflogenheiten beende ich den ersten Teil jetzt mit den Worten von Albert Einstein. Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Und in Kürze könnt ihr euch dann auf den zweiten Teil freuen, in dem es um wirkliche kriminelle Machenschaften geht mit KI und wie wir uns davor schützen können. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Eure Rino, die Mutmacherin.